repetitive, but I think not redundant, to thank those who invited me. First, I should start with Roy and Greg Williams, who invited me to the Boston conference, which led to my being invited here with a new topic.
Das hat dazu geführt, dass ich jetzt hier eingeladen wurde von Antje Ehmann-Kuhmann und Katrin Klemmer. Und jetzt möchte ich auch dem gesamten Team bei der HKW danken, beim HKW danken, dafür, dass sie ausgezeichnete Arbeit geleistet haben. Das fand im Unsichtbaren statt. Aber ich denke, wir haben dem Ganzen eine Form gegeben. Wir haben das sichtbar gemacht mit dem, was wir in den letzten Tagen gemacht haben. Ich bin jetzt Deutscher, deswegen werde ich meinen Vortrag auf Deutsch halten. Aber ich habe auch die englische Übersetzung geschrieben. So the image, any image, lets the
ist nicht nur im Sinne der Apparatustheorie, wo er sich als Zuschauer optisch und ideologisch zu verorten hat, sondern auch, wie er das Bild deuten soll. Das heißt unter anderem, wie er den Scheincharakter des Bildes auf seinen Wirklichkeitssinn zu beziehen hat, sowie auf sein Tun und Lassen. Das gilt für jedes Kunstwerk, für jeden menschengemachten Zeichenkomplex. Jeder Film, jeder Roman enthält oder besser besteht aus Hinweisen darauf, wie er als Zeichenkomplex zu lesen sei, dass er zu lesen sei, dass er Scheincharakter hat, der zeitweilig die Rechte der Wirklichkeit für sich in Anspruch nimmt. Ein Stück Schein, das den Anspruch darauf erhebt, aus dem Leben gezogen zu sein, wie auch den wiederum auf das Leben bezogen zu werden. Man könnte das konstruktivistisch auffassen wie einen Gesellschaftsvertrag. Der Leser oder der Betrachter nimmt die Bedingungen des Kunstwerks an, um seine Vorteile genießen zu können, wohlwissend, dass die Vereinbarung kontingent ist und dass es ihm unter Umständen freisteht, den Vertrag abzusagen. Oder wie ein Teufelspakt, denn auch so lässt sich die Wette von Goethes Faust lesen, als ein Abkommen mit der Notwendigkeit des Scheins, des Spiels, der Signifikation. Doch ob Gesellschaftsvertrag oder Teufelspakt, das Aussteigen steht uns tatsächlich nicht frei. Diese Denkmodelle berücksichtigen die Tatsache nicht, dass wir in soziale, sprachliche und mediale Ordnungen eingebunden sind und dass ihre Regeln, Kraft- und Machtlinien uns erst zu Menschen machen, uns semiotisch und sozial herstellen, bevor wir uns in der Lage befinden, ihnen beizupflichten, geschweige denn, sie in Frage zu stellen. Diese Regeln verändern sich mit der Zeit. Sie müssen gelernt werden und werden dann zu etwas Selbstverständlichem. Sie verändern sich mit den Ordnungen, die sie strukturieren und durch die sie strukturiert werden, die politischen, die sozialen, die medialen. Solche Regeln könnte man mit dem Medientheoretiker Michael Giesecke Software nennen. Ich zitiere Giesecke. In allen menschlichen Gemeinschaften, Zweierbeziehungen, Familien, Institutionen oder Staaten spielen sich über kurz oder lang Verhaltensmuster ein. Alle Beteiligten erwarten sie bald mehr, bald weniger, einmal deutlich artikuliert, ein andermal kaum bewusst. Nur wenn solche Regelmäßigkeiten vorhanden und als Informationen bei den Beteiligten gespeichert sind, können diese Gemeinschaften sich erhalten und von ihrer Umwelt abgrenzen. Die gespeicherten Informationen wirken dann als Programme, welche das Handeln und Erleben der Einzelnen und der Gemeinschaft koordinieren. Man kann diesen Informationstypus als Software bezeichnen. Ende vom Zitat. Wir wissen alle, wie schnell und wie oft wir Computersoftware aktualisieren müssen und wie bald und wie verblüffend gründlich wir die operative Welt der letzten Versionen vergessen. Für die Bildlektüre gilt Ähnliches, was ich am Beispiel einer historischen Abfolge von Bildern der Arbeit aufzeigen will. Mir gilt es, eine Serie überholter Programme ins Gedächtnis zurückzurufen, also die auffällige Vielfalt der visuellen Idiome des Labour-Projekts in den Kontext einer Reihe von historischen Darstellungsweisen der Arbeit zu stellen, um die Herausforderung des Projekts an diese Bildtradition auf anschauliche Weise zu untersuchen. Zu den frühesten Bildern der Arbeit in Europa zählen die aus römischen Kalendern. Ab etwa dem 2. Jahrhundert vor Christi wird das im Laufe des Jahres zyklisch sich verändernde Verhältnis von Mensch und Natur durch typische Arbeitssituationen, vor allem agrarische, allegorisch dargestellt und als Monatsbilder bzw. Monatsarbeiten mit Sternzeichen gepaart, um einen sich zu der Zeit formalisierenden Begriff der Kalenderzeit auszudrücken. Im Mittelalter wurde die allegorische Reichweite, ich zeige ein Bild schon, im Mittelalter wurde die allegorische Reichweite der Beziehung Mensch-Natur-Arbeit auf die Beziehung zum christlichen Gott ausgedehnt, wobei der von den Monatsbildern markierte Zeitablauf mit dem Verlauf des liturgischen Jahres in Analogie gesetzt wird. Das waren keine realistischen Bilder der Arbeit, sondern typisierte allegorische. Ihre Funktion war, die Stelle des Menschen innerhalb eines religiös gedachten Kosmos in Bezug auf Gott, Natur, Zeit und Ewigkeit zu bestimmen. Ein paar Beispiele. Der Monat März wird mit der Bezeichnung der Beschneidung der Weinreben dargestellt, oben, wobei der Bock als Sternzeichen figuriert, unten. Im Juni hat man das Mähen mit Krebszeichen, im Juli das Ernten mit Löwe, im August das Dreschen mit Jungfrau. Nochmal auf der linken Seite, Jungfrau unten Dreschen. Wie man sieht, befinden sich diese Bilder in Stundenbüchern oder Brevieren, das heißt in devotionalen Manuskriptbüchern, deren Hauptanliegen die Gliederung liturgischer Zeit war. Dieses Bildprogramm verändert sich mit der Auflockerung des mittelalterlichen Weltbildes, das heißt mit dem Buchdruck, dem Humanismus und der beginnenden Infragestellung der feudalen sozialen Verhältnisse durch den politisch und kulturell aufsteigenden und bücherschreibenden dritten Stand. Im 16. Jahrhundert löst sich die Tradition der Monatsbilder somit in die Ikonografie des Ständebuchs auf, eine Gattung, von der das Ständebuch des Jost Ammann und Hans Sachs aus dem Jahr 1568 als das erste Beispiel gilt. Das ikonografische Bindeglied ist der Totentanz von Hans Holbein dem Jüngeren, zuerst 1538 in Lyon in Buchform gedruckt. Ja. In diesen Holzschnittbilderreihen zeigt sich noch das alte theologische Ordnungsprinzip. Holbein fängt an mit Adam und Evas Vertreibung aus dem Paradies. Die Arbeit wird somit als Folge eben der Vertreibung verstanden. Bei Ammann, Sachs und Holbein wird die Bildlektüre durch emblematische Über- und Unterschriften gesteuert und das Verhalten der Menschentypen im christlichen Sinne gelegentlich moralisiert. Doch die geschilderten Berufe sind nicht agrarisch, sondern vorwiegend bürgerlich-städtisch und ihre Darstellung schwankt zwischen einem gewissen Realismus und einer allegorischen Typisierung, die sich von der Astrologie und vom Jahresablauf abgekoppelt hat. In diesen frühen Produkten des neuen Buchmediums dient der Begriff Arbeit nicht mehr primär der Bestätigung einer göttlichen Ordnung, sondern der Artikulation einer Vorstellung der Ständegesellschaft, die gemäß ihrer bürgerlichen Herkunft auch mit leicht kritischen Untertönen daherkommt. Der Tod schwingt seine Sense egalitär, Mönche und Edelmänner sind nicht immer Inbilder der Tugend oder des seelischen Adels. Das kulturell angenommene Deutungsmuster, das die Darstellung von Arbeit semantisch unterfüttert, die neue Software zur Verarbeitung des Begriffes Arbeit, die neue Einstellung, ist somit eher sozio- als kosmologisch, eher weltlich als göttlich. Die hiermit generierten Typologien sind Menschentypologien, nicht Zeichen der Bindung von Mensch an Gott. Also Einstellung. Im Deutschen ist der Begriff, wie wir wissen, doppeldeutig. Eine Einstellung zur Arbeit beschreibt sowohl die wichtigste formale Einschränkung der Projektvideos wie auch die Ambition des Gesamtprojekts, eine neue Perspektive auf das Thema Arbeit einzunehmen. Dem möchte ich eine weitere Bedeutungsnuance hinzufügen. Jede Einstellung im Sinne von kinematografischer Aufnahme, Shot, bezieht nicht allein eine bestimmte Einstellung im Sinne von sozialer oder politischer Haltung implizit mit ein. Sie kann auch als Einstellung in einem dritten Sinne aufgefasst werden, der in der angewandten Arbeits... Moment. Deutschsprach, Schwersprach. Der in der angewandten Arbeitspsychologie in Deutschland und Russland der 1920er und 30er Jahre eine Konjunktur hatte. Und das mit schwerwiegenden politischen Folgen. Ich meine die Einstellung im sozialpsychologischen Sinne von Attitude. Das heißt, als ein sich auf etwas einstellen oder genauer als ein planmäßig konstruierbares, vor allem optisch gedachtes, jemanden auf etwas einstellen. Die historische Tatsache, dass der führende Theoretiker von dieser Art Einstellung, der deutsch-amerikanische Arbeitspsychologe und Psychotechniker Hugo Münsterberg, gemeinhin auch als der erste Filmtheoretiker gilt, deutet schon darauf hin, dass diese dritte Art Einstellung mit den anderen in Beziehung steht. Diese dritte Art von Einstellung ist das, was Giesecke als Software bezeichnet. Ein sozial bedingtes Verhaltensmuster, eine historisch kontingente Ansammlung von Regelmäßigkeiten, die dann als Programm fungieren, die das Handeln und Erleben der Einzelnen und der Gemeinschaft koordinieren. Es sind diese Regelmäßigkeiten, die uns wissen lassen, wie eine jede typische gesellschaftliche Situation, worunter natürlich das Anschauen von Bildern, in diesem Fall Bilder der Arbeit, kognitiv und operativ aufzufassen ist. Genau das ist beim Übergang von den mittelalterlichen Monatsbildern zu den Ständebüchern der frühen Neuzeit zu beobachten, gepaart mit dem epochalen Mediensprung vom Manuskript zum Buch. Eine Umstellung der Einstellung, ein Software-Upgrade. Im Buch Het menselijk bedrijf, 1694, eine Sammlung von 100 emblematischen Berufsbildern, greifen der Amsterdamer Radierer und Dichter Jan Luyke und sein Sohn Caspar die Thematik der älteren Ständebücher auf, jedoch mit signifikanten Veränderungen. Holbein und Amann ordnen die Reihenfolge ihrer Berufsdarstellungen sozial absteigend an. Nach Adam und Eva kommen bei Holbein erst Papst, Kaiser und König, daraufhin der Adel und mindere Geistlichkeit, Arzt und Kaufmann und so weiter, zuletzt schließlich Ackermann und Weltgericht. Amann lässt Weltgericht Adam und Eva aus und fängt mit der kirchlichen, dann mit der weltlichen Hierarchie an, durchläuft dann eine Anzahl bürgerlicher Berufe, ohne sie standesgemäß einzuordnen, und endet mit Musiker und Narren. Luyke lässt Papst, Kaiser und König aus und ordnet seine 100 Berufe ansteigend an, dies eher thematisch als standesgemäß. Erst Nahrungsmittelerzeuger, Bäcker, Müller, Jäger, dann Handwerker, Korbmacher, Fassbinder, Schmiede, Seemann und Landmann, Kulturarbeiter, Schulmeister, Musiker, Maler, endlich Kaufmann, Apotheker, Chirurg und Totengräber. Ich zeige nochmal den Schmied. Luyke. Brauer. Das war der Schmied. Okay. Ich zeige nochmal den Schmied, denn dieser wird später auf eine Weise emblematisch, die uns das ganze Paradigma synoptisch vergleichbar machen wird. Die Bildanordnung sowie die emblematischen Versunterschriften lassen wissen, dass noch immer etwas vom christlichen Memento Mori mitschwingt. Doch in einem Raubdruck des nächsten Jahres werden die Verse von göttlich auf weltlich umgeschrieben und die Bildtafeln neu geordnet. In alphabetischer Reihenfolge, von Advokat bis Zwartwächer. Sie werden alle im Kontext des städtischen Straßenlebens oder vor offenen Türen und Fenstern mit Aussicht aufs Stadtleben gezeigt. Aus Ständeordnung wird Enzyklopädie. Kooperativer Kosmos wird bürgerliche Republik. Die enzyklopädische Einstellung verstärkt sich danach zusehends. So etwa im Bildteil der Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot, wo die Tafeln zur Darstellung der Metier sich durch ein diagrammatisches Aufreißen der Arbeitssituationen auszeichnet. Hier zum Beispiel die Tafel zum Konfiseur, wo man oben die Konfiserie, unten die dort benutzten Werkzeuge in analytischer Auslage sieht. Auch hier haben wir Schmiedearbeit. Nimmt man die Enzyklopädie in Augenschein, zeigt sich, dass die Software, die vom Bilde geforderte Einstellung, offensichtlich der aufgeklärten Nutzbarmachung der Welt dient. Verschwunden ist jede Beziehung zur göttlichen Ordnung, zur Ständeordnung. Die Türen zur Modernität stehen offen. Ich überspringe die Darstellung der Arbeit im 19. Jahrhundert aus Zeitgründen und weil die Geschichte sehr kompliziert ist, tut mir leid. Ein uninteressantes Jahrhundert, was die Arbeit betrifft. Damit kommen wir endlich zum Film. Die protokinematografischen Arbeiten von Étienne-Jules Marais und Edward Muybridge gegen Ende des 19. Jahrhunderts streifen die Arbeitswelt nur gelegentlich, so beim Muybridge dieser Schmied, der ohne standesindexikalische Arbeitskleidung und technischem Interesse ja eigentlich nur als quasi pornografische Bewegungsstudie dasteht. Marais' Experimente der 1890er Jahre zur Muskelermüdung bei Arbeitsprozessen wurden aber mit Unterstützung der französischen Armee, also finanziell wie auch also Modelle, von seinem Assistenten Georges Demeny und weiteren Mitarbeitern fortgeführt. Was den Anfang markiert von jenem Zusammenwirken von Kino, Arbeitsleistungsforschung und Militärischem, das Harun Farocki in Bilder der Welt und in Schrift des Krieges und anderen Arbeiten untersucht hat. Es überrascht nicht, dass Marais' erste Anwendung der Chronofotografie auf die Analyse von Arbeitsprozessen dem Schmiedehandwerk gilt. Einer der allerersten Filme von Thomas Edison von 1893 inszeniert Schmiedearbeit auf eine recht nostalgische Weise, die eigentlich an die Bilder der Arbeit im 19. Jahrhundert erinnert, die ich Ihnen nicht zeige. Doch was die kinematografische Darstellung der Arbeit betrifft, hat sich Demeny durchgesetzt. Das zeigt sich insbesondere in der sozialistischen Propaganda links und rechts der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, die bekanntlich um das Thema Arbeit kreist und schließlich auf eine gründliche Militarisierung aller Bereiche des Lebens hinausläuft. Einmal links, einmal rechts. In dieser Zeit nimmt der Schmied im sozialistischen Imaginären eine bevorzugte Stellung als Metonym für die industrielle Arbeit ein. Hier ist sein Hammer mit Sichel. Die meisten propagandistischen Bilder von Arbeit und Industrie waren alles nur nicht modern. In diesem ideologischen Rahmen ermöglichte ihre romantische Irrealität ihre Aktivierung als Symbole. Der Schmied zerbricht die Ketten der Proletarier aller Welt oder er stellt Waffen her für den Kampf. So oder so. Wieder links und rechts. Hier ist ein Bauer mit Sichel, der Ähnliches tut. Die technisch zeitgemäße Arbeit wird anders dargestellt, besonders ab Mitte der 20er Jahre, so bei Giga Vertov zum Beispiel. Die neue planwirtschaftliche Einstellung spricht für sich selbst. Die Arbeit ist immer noch heldenhaft, jetzt aber kollektiv und voller Stolz auf dem neuesten technischen Stand. Hammer also und wieder Sichel. Vertovs Stahlarbeiter zeigen eine gewisse Nähe zu den Tafeln der Enzyklopädie, finde ich. Vermutlich wegen der gemeinsamen Genese aus den sozialen und technischen Ansprüchen der Aufklärung, wie auch aus den sozialtechnischen. Hier wie dort die Idee einer rationalen Konstruktion der gesamten Menschenwelt, die sich nicht auf die Regelung von sozialen und Arbeitsverhältnissen beschränkt, sondern außerdem die Wechselwirkungen von all dem mit Mediensystemen und geistiger Bildung in Betracht zieht. Die Erfahrungen des letzten Jahrhunderts haben reichlich erkennen lassen, wie solch utopisches ins dystopische Aufklärung in ihr Gegenteil umschlagen kann. Die Empfehlungen Jean-Jacques Rousseaus zur Sozialtechnik lassen sich heute ebenso wenig unbefangen lesen oder fast ebenso wenig unbefangen lesen wie diese von Hugo Münsterberg aus dem Jahr 1914. Das ist das Buch Grundzüge der Psychotechnik. Ich zitiere. Die Psychotechnik ist die Wissenschaft von der praktischen Anwendung der Psychologie im Dienste der Kulturaufgaben. Der Lehrer zum Beispiel will den Geist des Kindes modeln und entwickeln im Dienste gewisser Kulturaufgaben. Der Geschäftsmann will auf die Fantasie seiner Kunden wirken, damit der Trieb zum Einkauf in ihnen wach wird. Der Fabrikant sucht seine Arbeiter so zu behandeln, dass in ihrem Bewusstsein der Wille zur größtmöglichen Anstrengung lebendig wird. Der Politiker will die Seelen der Masse beeinflussen, damit sie bereit werden, auf seine Pläne einzugehen. Es ist die Aufgabe der Psychotechnik, darzulegen, welche geistigen Prozesse dabei in Frage kommen und welche Einflüsse notwendig sind, um das gewünschte Endergebnis zu erreichen. Ende Zitat. Es ist klar genug, wer jene Endergebnisse erwünschen und wer hinzu beeinflusst werden soll. Anders als bei Rousseau sehen wir bei Münsterberg eine technokratische Utopie, in der die Masse von einer Elite geformt und gesteuert wird. Im dystopischen Roman Wir aus dem Jahr 1921 hat der sowjetische Schriftsteller Jewgeni Samjatin vorausahnend dargestellt, wie das schiefgehen kann. Sein Schreckensbild des kontrollierenden, allsehenden, propagandadurchdrängten einen Staats mitsamt roboterhafter Arbeiterschaft ist bekanntlich eine Persiflage auf das staatlich unterstützte Arbeitsrationalisierungsprogramm des sowjetischen Terroristen Alexei Gastev, dessen Hauptbegriff Ustanovka Münsterbergs Begriff Einstellung ziemlich direkt übersetzt. Roman Jakobsen benutzt dasselbe Wort, Ustanovka, um Husserls Begriff der Einstellung zu übersetzen. Wie das deutsche Wort kann das russische zugleich die Orientierung von einer Sache auf etwas anderes und die Ordnung aller Teile innerhalb eines Systems seiner äußerlichen Orientierung entsprechend bedeuten. Dass die foto- und filmgestützten biomechanischen Forschungen an Gastevs Zentralinstitut für Arbeit, CIT, in Moskau den Bewegungsstudien Marais viel zu verdanken haben, zieht man an den Zyklogrammen, die am Fotokinolabor des CIT produziert worden sind. Da ist eins, da sind noch zwei. Und hier sind ein paar Bilder aus einer Sequenz bei Giga Vertov, die Bergarbeiterkadetten beim Trainieren am CIT zeigt. Wir kennen die Bildtradition, die aus dieser Einstellung fließt. Die Klischeewerdung der sozialrealistischen Figur des heldenhaften Arbeiterbauernsoldaten, der mit Werkzeug geschultert und aus der Froschperspektive gesehen stolz in den symbolischen Tagesanbruch der kommenden Utopie schaut. So. Was Gastevs Programm neu hinzufügt, ist eine protokybernetische Rückkopplungsschleife, die jetzt nicht nur dem Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, geplante Arbeitsprozesse ergonomischer zu gestalten, sondern dem Arbeiter selber die Aufgabe zuweist, durch Selbstvergleich mit den Bildern der eigenen Arbeitsprozesse sich selbst auf eine physisch und psychologisch optimale Einstellung einzustellen. Im politischen Bereich wird links und rechts eine ähnliche Rückkopplungsschleife propagandistisch dazu eingesetzt, den Betrachter in ein Geflecht impliziter Sichtlinien einzubinden, dass das Verhältnis des werktätigen Subjekts zu seiner Arbeit, des politischen Subjekts zur Staatsautorität und der durch sie verbürgten Utopie und des mediennutzenden Subjekts zur aktuellen Medientechnik miteinander analogisiert. Und zwar, um dieses Subjekt zu bestimmten politischen und ökonomischen Zwecken maximal disponibel zu machen. In der visuellen Propaganda der Zwischenkriegszeit und nachher werden sowohl Utopie wie Autorität vornehmlich im Off lokalisiert. Der Blick des im Bild dargestellten Arbeiterbauer-Soldatensubjekts verankert die ganze sozialpolitische Ordnung in einem stets nur angedeuteten Signifikant, beziehungsweise wird die Ordnung durch eine signifikanten Kette legitimiert, die aus einer Art Blickrelais vom Betrachter aufs Arbeiterbild, vom Arbeiter auf die Masse, von der Masse auf den Führer, vom Führer auf die utopische Zukunft besteht. Dabei wird der Blick des Betrachters ständig auf etwas verwiesen, das ihm ständig verweigert wird. Dem Schuss des begehrenden Subjekts fehlt immer der Gegenschuss des Begehrten. Man wird somit auf eine offene Zweckrationalität eingestellt, die unheilige Mittel heiligt. das ewig Fehlende zieht uns hinan. Diese Bildtradition kränkelt heute, ist aber leider nicht ganz tot. Der offene Zeithorizont im Off, die unsichtbare sinngebende Instanz, angedeutet im fehlenden Gegenschuss, ist minder utopisch geworden. Die visuellen Anweisungen zur richtigen Einstellung von neuen Gerätschaften nicht mehr so direkt weltanschaulich. Doch die Bildart bleibt idiomatisch oder besser klischeehaft. Und das ist der Punkt, an dem die Inwertsetzung des Ehemann Farocki Labor Projekts einzusetzen hat. Denn wenn es der Zweck von Kunst ist, jene Habitualisierung rückgängig zu machen, die laut Viktor Shklovsky Werke, ich zitiere, Werke, Möbel, die eigene Frau und die Angst vorm Krieg verschlingt, wenn wir mit Shklovsky sagen, die Kunst existiert, damit man die Sensation des Lebens wiedererlangt, damit man die Dinge empfindet, um den Stein steinig zu machen, um die Sensation der Dinge zu vermitteln, nicht so wie sie bekannt sind, sondern so wie sie wahrgenommen werden. Wenn wir also die Kunst als sozusagen Rogue Better Software Innovation auffassen wollen, so können wir das Labor-Gesamtprojekt als Kunst ersten Ranges einschätzen. Denn die soeben skizzierte Geschichte zeigt, dass die Einstellung der Projektteilnehmer im Sinne von Shots dem Betrachter keine Einstellung im instrumentellen Münsterberg-Gastev-Sinne vorschreiben. Sie stellen uns vielmehr eher aufs intelligente Staunen, auf kritische Offenheit an. Das ist zwar immer noch die Schablone eines Verhaltensmusters, eines Programms, aber doch anders. Die Videos brechen, das ganze Projekt bricht mit der ganzen Tradition von Arbeitsdarstellungen, die ich gerade entfaltet habe. Und besonders mit der kinematografischen, deren ideologische Beladenheit uns heute vielleicht mehr angeht als die der mittelalterlichen Monatsbilder. Fast alle Workshop-Videos und das gesamte multiperspektivische Projekt erst recht lassen die Blickposition des Betrachters sowie die Bedeutung des Gesehenen prinzipiell offen. Die Einstellung, die das Projekt zur Arbeit nimmt, lässt die Einstellungen, aus denen es besteht, nicht zur Einstellung von Menschen auf Arbeit werden. Das ist eine Konsequenz der formalen Einschränkungen, die das Projekt definieren. Die Bedingung, nur eine Einstellung, schließt fast jede Möglichkeit deutenden Schneidens aus, mit Ausnahme dessen, was Eisenstein in der Einstellung schneiden genannt hat, wie auch der Wahl von Anfang und Ende der Aufnahme. Die Aufmerksamkeit des Betrachters kann nicht gelenkt, die Handlung gedeutet, Vergleiche durch Schnitte gemacht werden. Das kann nur durch Kadrierung und Kamerabewegung geschehen. Dabei ist auffallend, wie oft die Videos Wesentliches im Off lassen. In einem Off, das ganz anders besetzt wird als früher. Die jeder dieser einzelnen Einstellungen notwendigerweise fehlende zweite oder dritte Einstellung, ihr fehlender Gegenschuss, wird also nicht wie in der ideologisch aufgeladenen Bildmontage des frühen 20. Jahrhunderts implizit mit zu bedienenden Arbeitsgeräten, zu erreichenden Utopien, zu gehorchenden Führern besetzt, sondern mit Menschen, denen die Dignität ihres So-Seins gewährt wird. Die vielen Nahaufnahmen mit statischer Kamera etwa, die zunächst oder durchgehend den Großteil einer optisch wie akustisch komplexen Umgebung visuell im Off lassen, sensibilisieren den Betrachter für Indizien bisher unbekannter Arbeits- und Lebensweisen, wie auch für eine Art akustischer Komposition in die Tiefe. Das wiederholte Betrachten dieser Effekte stellt uns auf Neugier ein. Anekdotisch gefasst, wieder und wieder frage ich mich, was passiert da? Was ist da los? Während ich nach Anhaltspunkten suche, ungezeigte Gegebenheiten zu verstehen. Und gleich, ob ein Schwenk mir schließlich etwas davon zu sehen gibt oder nicht, wie zum Beispiel in Temba Twala The Block ein möglicher Bettler durch Schwenk zum Verkäufer wird, oder wie das langsam erschlossene, weise aussehende Gesicht des vietnamesischen Holzschneiders Hoang Mai Nguyen mit seinen Sentenzen in Einklang mit seiner Beschäftigung vielleicht in Missklang zu stehen scheint. Dadurch wird mir klar, dass ich mit einem Anteil an Voreingenommenheit soeben Menschen beobachtet habe, für die dieses Geheimnis ihr tägliches Leben ist, ihr jeweiliges Spezialgebiet, ihre Arbeit. Dieser Effekt verstärkt sich noch in den Filmen von Arbeitern, die ihren Arbeitsplatz verlassen. Ich habe keine Ahnung, was sie da jeweils in den Gebäuden, die sie verlassen, gemacht haben, in den letzten wohl 8 Stunden ihres Lebens. Wie ich bei Florencia Persias Dreiklinik in Buenos Aires auch keine Ahnung habe, was er denkt und ob und warum er wirklich so missmutig ist, wie er aussieht. Und ich weiß, mir wird bewusst, dass ich keine Ahnung habe. Hinzu kommt, dass die Vielfalt an Präsentationsmodi, 13 oder 14, verschiedene Ausstellungen in 13 oder 14 Kunstorten und eine Internetseite, die Kontexte und Rubriken anbietet, aber keine Trajekte vorschreibt, keine einzelne Einstellung zum Thema zulässt. Vielmehr eine Art aleatorisches Editing quer durchs ganze Projekt begünstigt. Ich kann nicht umhin zu erwägen, dass der Weg, den ich durch das Projekt nehme, mein persönlicher Zusammenbau des Kompositfilms, diese globale Samenbank von Bildern der Arbeit, kollektiv sowohl in seinen Quellen wie in seiner Zusammenstellung, notwendig anders ist als der eines jeden anderen Zuschauers. Mein Bild der Weltarbeit ist anders als deins. Was mich zur vielleicht allerwichtigsten Frage führt, wie sieht diese Welt aus für dich? Was bei früheren Bildarten Behauptung war, wird jetzt also zur willkommenen Frage. Die Filme fordern uns auf, das bisher Unbekannte anzuerkennen, ohne das Anerkannte pauschal als bekannt abzulegen. Der Stein wird steinig gemacht und wir begreifen etwas von der Arbeit des Menschen, der ihn heben muss. Diese formale Unbestimmtheit kann freilich auch dazu führen, dass sich der Zuschauer nicht ganz sicher ist, worum es in einem jeweiligen Film überhaupt geht. Mir ist während der Bostoner Konferenz aufgefallen, wie oft die Teilnehmer sich nicht einmal darüber einigen konnten, was sich in bestimmten Videos tatsächlich abspielt, geschweige denn, wie das politisch oder soziologisch oder moralisch einzuschätzen sei. Beim Film Garbage Choir zum Beispiel schien es mir zuerst auf der Hand zu liegen, dass das eine offizielle Veranstaltung der städtischen Müllabfuhr sein muss. Und ich fand es schrecklich, den Stolz dieser Menschen im Dienst municipaler Propaganda eingesetzt zu sehen. Doch bei der Diskussion stellte sich heraus, dass das Konzert selbst organisiert und mit großer Freude unternommen worden war und das Lied auch historisch ein Protestsong ist. Das war also meine Projektion, aber korrigiert durch Antje Ehmann und José Gatti, nicht durch den Film. Wenn André Bazin und die Verfechter von in die Tiefe gehende Komposition meinen, die Montage sollte eigentlich verboten werden, weil sie die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf eine zu kontrollierende Weise lenkt, so kann es doch gerade auch zu einem Nachteil gereichen, dass sich die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf Wanderwege, persönliche Projektionen begibt oder sich einfach irrt. Dann wiederum ist nicht jede Gewissheit jedem Irrtum vorzuziehen. Nochmals mit Goethe gesagt, es irrt der Mensch, solange er strebt. Das Projekt als Ganzes lädt zum Irren ein. Und wie Faust beim Teufelspakt besteht es prinzipiell darauf, nie abgeschlossen zu sein. Als letztes Beispiel von Schmiedearbeit möchte ich Ihnen zum Abschied ein Video aus dem Kairo-Workshop zeigen, das in seiner allseitigen Offenheit den Unterschied zu früheren Einstellungen zur Arbeit veranschaulicht. Iron Curtain von Katrin Dirking-Holmfeld. Thank you.
10 Euro.